Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
Hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Falls ihr euch schon über zwei Folgen an einem Tag gewundert habt, diese Sonderfolge läuft gewissermaßen aus der Reihe. Und der Grund ist ganz einfach. Unser Motorrad-Chefredakteur Uwe Seitz konnte Anfang März erstmals und exklusiv mit Markus Flasch sprechen, dem neuen Chef von BMW Motorrad. Dabei hatten wir die Möglichkeit, das Gespräch als Podcast aufzuzeichnen und es damit ungekürzt im O-Ton wiederzugeben. Im fast einstündigen Interview spricht Markus Flasch unter anderem über seinen privaten Fuhrpark und beruflichen Hintergrund, über die neue GS, über künftige E-Fahrzeuge, die Beziehungen zu den Partnern in China und Indien und über die Rückkehr der BMW Motorrad Days nach Garmisch. Außerdem gibt es ein paar Hinweise auf weitere M-Modelle und das künftige Engagement im Motorsport. Unsere neueste reguläre Podcast-Folge findet ihr wie gewohnt mit fortlaufender Nummer auf allen Plattformen. Und nun viel Spaß beim Gespräch von Uwe Seitz und Markus Flasch.
Ja, ein neuer Mann bei BMW Motorrad ist natürlich immer super spannend. Vor allen Dingen, was die Motorrad-Community wissen möchte, ist halt immer, wie viel verbindet den neuen Chef mit dem Thema Motorrad?
Ja, ich glaube, in meinem Fall kann man auch davon sprechen, dass ich mir die Leidenschaft zum Beruf gemacht habe oder machen durfte. Ich habe ganz früh zugleich mit dem Pkw-Führerschein den Motorradführerschein gemacht und habe dann aber aus Angst vor meiner eigenen Garage entschlossen, nicht zu fahren erstmal und habe erst viel später durch einen sehr guten Freund, der leider später beim Motorradunfall verunglückt ist, das Motorradfahren begonnen. Zuerst auf Vintage-Motorrädern, die man entsprechend gemütlich bewegt, die ersten Jahre. Und dann später bin ich auch Sportmotorräder gefahren und auch Rennstrecke. Also ich habe mir da langsam hingearbeitet, aber ich habe bewusst erst mit Ende 20 begonnen zum Fahren.
Und waren das dann immer BMW-Motorräder oder darf man auch eine andere Marke nennen?
Ja, ich bin ja erst seit 2015 für BMW tätig und davor waren es vor allem Markenfremde, es waren vor allem alte italienische Fabrikate, die ich da bewegt habe. Und mittlerweile ist das ein bisschen BMW-lastiger, der Fuhrpark, oder auch BMW-lastig. Die Sachen, die vor BMW in den Fuhrpark gekommen sind, die behalte ich, aber ich tue mir generell schwer, mich von Fahrzeugen, die ich liebgewonnen habe, zu trennen.
Deine jüngste Geschichte bei BMW ist ja schon sehr, sehr, sehr sportlich. Man muss bloß das Wort M in den Mund nehmen oder den Buchstaben M. Wie kam es denn dann zu den Sportmotorrädern? Über die Italiener, waren es schon die sportlichen, plastikverkleideten Motorräder?
Na, es war tatsächlich so, dass ich auf der Pkw-Seite oder grundsätzlich einen sehr starken Leistungsgedanken in mir trage. Aber ich mache sehr viel Sport und das Skifahren ist oder Mountainbike ist eine hohe Geschwindigkeitsaffinität. Und deshalb war es dann auch naheliegend, nachdem ich mich mit alten Eisen warm geschossen habe, dass ich in Richtung Supersport geschaut habe. Mir hat die Technologie immer fasziniert von diesen Geräten. Ich habe dann aber nach einer Saison auf der Straße mit so einem Supersportler eigentlich zuerst gedacht, ich gebe das wieder zurück, das Motorrad, weil es eigentlich keinen Sinn macht, weil mir das Risiko zu hoch ist, die Geschwindigkeiten zu hoch sind auf der Straße. Und dann hat mir der Händler, der mir die ursprünglich verkauft hat, aber auf eine noch bessere Idee gebracht und dann haben wir die umgebaut auf Rennstrecke und ich habe sie auch gleich bei ihm bei seinem Händler auf der Rennstrecke geparkt gelassen und bin dann von Wien aus dorthin gependelt an den Pannoniaring und habe halt meine Wochenende dort verbracht. Also anstatt sie zu verkaufen, habe ich dann nochmal ordentlich in Teile investiert und dann danach in Rennstreckenwochenenden. Ich habe das auch sehr gerne gemacht, bis zu einem Punkt, wo ich Vater geworden bin und da habe ich in mir gemerkt, jetzt ist irgendwie, fährt zu viel Bedenken mit. Und wenn man dann so spürt, dass man an der Kurve beim Bremsen zuerst einmal schaut, wer rechts und links von einem ist, da ist eigentlich der Punkt, wo man sich selber sagen muss, ist das intelligent? Das noch so zu betreiben und danach gab es auch ein paar berufliche Gründe, wo ich dann nicht mehr so die Zeit gehabt habe. In den letzten Jahren waren meine Rennsportambitionen dann naturgemäß von vier Rädern geprägt. Bin 24-Stunden-Rennen gefahren, diverse andere Klassik-Veranstaltungen gefahren. Dann ist es dadurch in den Hintergrund geraten. Jetzt kommt es natürlich wieder in den Vordergrund, das Thema Sport und zwei Räder. Und momentan kämpfe ich gerade mit mir selber und mit meinem eigenen Risiko abwägen, wie weit ich da mitmache. Aber Lust hätte ich auf jeden Fall dazu.
Wie weit ist man denn gezwungen, als BMW-Motorradchef dann wirklich so Motorrad zu fahren?
Also ich fahre sehr viel Motorrad, aber zu Rennsport nötigt einen natürlich keiner. Das würde ich alle freuen, wenn ich vor allem bei klassischen Sachen mitmache, wo man jetzt nicht wirklich in der Konkurrenz steht. Das würde schon gut ankommen, aber es ist jetzt nicht so, dass mir da jemand dazu zwingt oder das von mir fordert.
Dann sprechen wir doch einfach über die Position jetzt neu als BMW Motorradchef. Was ist der große Reiz? Was sind jetzt schon auch die ersten Eindrücke gewesen hier in der neuen Funktion jetzt von den Vierrädern zu den Zweirädern? Was ändert sich beispielsweise?
Also ich habe den ersten Teil meiner Karriere beim Automobilzulieferer verbracht, wo man eigentlich, wo es das tägliche Geschäft um Effizienz geht, um Produktivität, um darum Profit zu erzielen und wo man aber sehr wenig direktes Feedback kriegt. Also wenn man jetzt eine Stoßfängerverkleidung produziert und die lackiert und dann an einen Kunden ausliefert, kriegt man selten in einem Magazin zurückgespiegelt, dass die Verkleidung an dem Auto besonders gut gemacht ist. Oder also dieses Feedback hat man eigentlich nicht, wenn man nicht für einen OEM arbeitet. Und wenn man dann, darum war es für mich auch so speziell schön, für den Einstieg 2015 bei BMW zu finden, weil man dann, was immer mein Traum war, Autos und Motorräder zu gestalten und dann auch das Feedback zu kriegen aus Magazinen, aus Sendungen oder auch im Gespräch mit Kunden. Und jetzt ist BMW mit seinen 2,5 Millionen Autos, die wir mittlerweile machen, man kann sich vorstellen, dass auch da das Feedback schon ein bisschen immer konsolidiert ist und von Distanz geprägt, weil wir einfach weltweiter Player sind. Und das Schöne bei M zum ersten Mal war, dass dann eine Community um dich ist, die dann wieder ein bisschen näher und greifbarer ist, weil sie nicht ganz so groß ist und auch sehr gern Feedback gibt. Und das macht das Arbeiten halt extrem schön, wenn man sie einsetzt, das Beste aus der Technik rauszuholen, das Beste für den Kunden zu machen und dann auch auf einer Veranstaltung die Leute kennenlernt und die einem auch das unmittelbar widerspiegeln, was man da so tut. Und das Ganze nochmal zur Spitze getrieben ist natürlich beim Motorrad. Das ist noch die eingefleischtere, noch die innigere Community, die sehr viel auch zurückgibt, was man in so eine Aufgabe investiert. Mhm. Das ist das eigentlich Schöne an dem Job.
Die direkte Community ist vielleicht jetzt ein ganz gutes Stichwort, um da einzusteigen. Ihr Vorgänger hatte ja da eine klare Linie, beispielsweise was die direkte Ansprache über Messen und so weiter angeht. Motorrad ist natürlich ein sehr emotionales Thema. Kriegen wir natürlich auch immer wieder zurückgespielt. Man muss auf dem Motorrad drauf sitzen, muss es anfassen können. Was in der Vergangenheit, sagen wir mal, ein bisschen schwierig war bei BMW, wenn man nicht zum Händler gegangen ist, sondern was das Thema Messen angeht. Gibt es da irgendwie eine neue Haltung? Haben Sie das schon überdacht? Oder ist das was man jetzt erst noch analysieren müsste? Sprich, EICMA, Thema Intermod. Ja. Schmeißen wir mal so ein paar Stichworte in den Ring.
Also ich glaube ganz stark an soziale Medien und wir haben ja auch selber viel gemacht in die Richtung, weil es einfach der Zeit entspricht. Ich bin aber auch der Überzeugung, dass man, wenn es konkreter wird, dass man Produkte anfassen muss, sehen muss und sich auch draufsetzen können muss. Und deshalb war ich letztes Jahr in meiner ersten Dienstreise als Motorradchef schon ziemlich irritiert, dass unser neues Flaggschiff, unsere 1300er GS, überall gestanden ist auf der EICMA bei allen Partnern und Zubehörherstellern, die es so gibt, nur nicht bei uns, weil es uns nicht gab. Mhm. Und das war dann schon eine der Entscheidungen, die ich ganz schnell getroffen habe, dass das eigentlich nicht angemessen finde. Wir bleiben bei unserer Strategie, dass wir keine rein zentral organisierten Messen machen, sondern immer mit dem Markt, wo die Messe stattfindet, also mit der Länderorganisation, wo die Messe stattfindet. Und wir werden auch nicht zwangsläufig Weltpremieren auf Messen abhalten. Das funktioniert auf unseren eigenen Plattformen viel eleganter, viel effektiver. Sonst bist du auf so einer Messe immer in dem Trudel mit allen anderen, die sich ja um Zeit haschen. Mhm. Und das wollen wir eigentlich nicht. Aber dass man dann die Produktpalette dort ausstellt, auf einigen wenigen entscheidenden Messen und die Leute an das Bike kriegt, das wollen wir in Zukunft auf jeden Fall machen. Und dann haben wir auch entschieden, dass wir 24 bei der EICMA wieder dabei sein werden.
EICMA, sind Sie dabei oder seid ihr dabei? Jetzt ist es natürlich, wir reden hier mit BMW Motorradchef Welt. Dann ist ja, was du vorher geschildert hast, das Thema Intermod, ein deutsches Thema, logischerweise. Gibt es aber da schon von hier oben eine Entscheidung? Weil es wird ja heftig diskutiert. Wir hatten jetzt erst den Besuch auf den Frühjahrsmessen. Das ist natürlich ein Thema, das alle beschäftigt.
Also wir werden auch auf der Intermod dabei sein.
Die Intermod, über die wir im Dezember sprechen.
Ja, genau.
Okay. Ja, klare Antwort.
Ja.
Gut, spannend. Kommen wir doch mal mehr so ein bisschen in die Richtung Produkte. Die GS als das ganz große, wichtige Modell ist jetzt vorgestellt, ist noch unterm Vorgänger gelaufen. Da hat einige große Themen auch hingelegt, große Erfolg beim Verkauf, wurden nie mehr BMW Motorräder verkauft, wurden nie mehr BMW Motorräder hergestellt. Was muss man sich jetzt vornehmen als Nachfolger von Dr. Schramm?
Ja, also erstmal, das ist in unserem Geschäft so, dass man, vor allem wenn man so wie bei BMW alle 3 Jahre Führungswechsel durchführt oder alle paar Jahre, also im Schnitt würde man sagen, ist 3-4 Jahre bei uns ziemlich üblich, kassiert man meistens die Lorbeeren von dem, was man jetzt der Vorgänger gemacht hat und schickt etwas auf die Reise, wo dann der Nachfolger wieder die Lorbeeren kassiert. Also das ist nichts Unübliches bei uns. Das gilt auch für das Geschäft bei der MGmbH oder für das Geschäft in der großen Produktlinie, die ich vorher gemacht habe. Also von dem her, so denke ich gar nicht. Ich denke gar nicht in der Ära so und so und in der Ära Flasch. Das ist nicht, und das kommt, auf das kommt es nicht an. Mir liegt es auch fern, irgendwas zu verändern, um des Veränderns willen oder irgendwo um Duftmarken zu setzen. Darum geht es nicht. Was mich antreibt und uns antreibt, das Team, ist, die Marke noch besser zu machen, die Produkte noch besser zu machen, das Erlebnis noch besser zu machen, das die Kunden mit uns haben und die Community zu stärken. Und da ist es völlig egal, wer vorher war und wer nach mir ist. Darum geht es nicht.
Gut, steigen wir doch mal ein, was Antriebe angeht. Ganz spannendes Thema, wird ja in der Autoumfeld noch viel heftiger diskutiert als im Motorradumfeld. Aber es gab ja auch von BMW die Ansage, alle 18 bis 24 Monate kommt ein neues E-Fahrzeug auf 2 Rädern. Wir hatten zuletzt gesehen den CE02. Der ist ja jetzt ganz neu. Da warst du ja auch dabei in Barcelona. Heißt, wann kommt das nächste E-Motorrad? Oder ist es denn dann ein E-Motorrad oder reden wir nur über Commuter? Bisher haben wir nur einen Commuter gesehen.
Das ist eine spannende Frage. Und wenn wir uns vor 2 Jahren unterhalten hätten oder auch vor einem Jahr noch, wäre die Antwort anders ausgefallen. Was wir momentan sehen, ist ein Abflachen der Kurve, die wir uns auch den BEV-Anteil, also den Elektroanteil in den Motorrädern in unserer Planung wiedergibt. Und das kommt aus dem Gesamtmarkt. Also es ist nicht was wir für uns entscheiden, sondern wir machen ja Motorräder für Kunden. Und das Abflachen hat 2 Gründe. Das eine ist vor allem ein regulatorischer, den es beim Motorrad nicht so gibt wie beim PKW. Also es gibt keine Flottengrenzwerte. Es gibt höchstens Einfahrtbeschränkungen in gewissen Städten, aber das ist schon deutlich anders als im PKW. Also man wird als Kunde nicht dazu gezwungen, elektrisch zu fahren. Und dann gibt es natürlich auch auf der Produktseite Gründe, die wirklich jetzt klassische Motorräder auf Elektroantrieb umzustellen, erschweren. Anteil am Gewicht von einer Batterie zum Beispiel. Also da ist natürlich ein Motorrad viel sensibler als ein PKW das ist. Und deshalb haben wir für uns, also wenn man die beiden Gründe zusammenzählt und dann noch weiß, dass wir mit einer CE04, also mit unserem Roller, einen Marktanteil von 77% bei Elektromotorrädern Größe 11 kW haben. Und nicht Anteil an Rollern, sondern Anteil am gesamten elektrischen Markt Größe 11 kW. Das heißt, die 23% teilen sich alle unsere Wettbewerber mit wahrscheinlich 10 Modellen. Dann kommt man zu dem Schluss, dass es nicht wirklich Sinn macht, heute, jetzt, in den nächsten 2 Jahren ein elektrisches Motorrad zu bringen, weil einfach die Nachfrage nicht da ist. Mhm. Und deshalb ist die Elektrostrategie bei BMW Motorrad vor allem urban zu sehen. Wir glauben, dass elektrisch in die Stadt zu fahren, um die Stadt herumzufahren, zu pendeln, dass das sehr wohl hochattraktiv ist. Aber wir glauben nicht, dass in den nächsten 2 Jahren sich Leute elektrische Motorräder zu kaufen, um auf den Pass zu fahren oder rund um den See zu fahren und schon gar nicht, um damit ans Nordkap zu reisen.
Das heißt aber auch, das Konzept E-Roadster ist damit erstmal zumindest bis 2026 kein Thema.
Das wird 2026 sicher nicht kommen.
Okay. Auf der anderen Seite ist aber BMW, was Elektronik angeht und Weiterentwicklung, natürlich hochaktiv. Wir kennen ja schon aus dem Angebot die Navi-Brille mit dem Head-Up-Display quasi. Vernetztes Fahren ist ja auch gerade bei den PKWs ein ganz, ganz heißes Thema, in dem BMW viel Gas gibt. Wie weit sind wir denn da bei den Motorrädern oder was können wir da noch bei den Motorrädern jetzt mal in einem überschaubaren Zeitrahmen erwarten?
Naja, also die Connected Ride Jacke gibt es ja bereits. Auch die Brille, die einem Informationen über Geschwindigkeit, Gang, Navi und so weiter einblenden. Also quasi das Head-Up-Display vom Motorrad, das gibt es auch bereits. Und tatsächlich ist das etwas, was ich sehr stark fördere, dieses Technologieintegrierte, weil das ist auch was, das wahrscheinlich nicht jeder Hersteller, nicht jeder Wettbewerber kann. Mhm. Und da meine ich nicht nur Motorrad und Bekleidung, sondern da meine ich vor allem auch die Kompetenz, die die BMW-Gruppe hat im Zusammenhang mit Gesamtfahrzeugentwicklung. Beispielsweise haben wir schon einmal ein Produkt am Start gehabt, mit dem man helmfrei und mit einem gewissen Wind- und Wetterschutz sich bewegen kann. Und das ist etwas, wo uns nicht jeder folgen kann. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das auch anschließend an das, was ich vorher gesagt habe, Elektromobilität, urban, dass wir da das eine oder andere jetzt angehen werden, wo wir allein auf weiter Flur sind und wo wir wieder Trends setzen werden oder an vergangene Trends anknüpfen.
Das sind jetzt alles, sagen wir mal, unter dem Stichwort Brave New World, so Perspektiven, weil sie auf fahrzeugübergreifend sind. Viele Motorradfahrer befürchten ja aber, dass sie bevormundet werden. Und gerade beim Motorrad erleben sie ja die Freiheit und so weiter. Sie als oder du als Entscheider, was würdest du dem entgegnen? Dieser Furcht davor, bevormundet zu werden, auch auf dem Motorrad von der Elektronik.
Von der Elektronik oder vom Gesetzgeber?
Von der Elektronik. Gerade jetzt das vernetzte Fahren. Das Auto kommt, der Motorradfahrer wird runtergebremst. Da gibt es ja genug Ressentiments unter den Motorradfahrern.
Ja, also ich sehe da jetzt auf der regulatorischen Seite nichts, was mich beunruhigen würde, also was da aus einem einschränken sollte. Und wenn wir Fortschritt betreiben, dann machen wir das, um Motorradfahren sicherer zu machen oder um den Spaß zu erhöhen. Eins von beiden, im besten Fall beides gleichzeitig. Also wenn wir sowas angehen, dann nur damit, dass der Kunde einen Nutzen davon hat. Also von Bevormundung, auf die Idee wäre ich noch gar nicht gekommen.
Okay.
Und übrigens, den Erfolg der Doppel-R, mit dem wir das Segment Supersport dominieren, als quasi der Letzteinsteiger fast, ist ja auch zurückzuführen und nicht zuletzt zurückzuführen auf eine Kompetenz in der Elektronik, die diese Leistung auf so einem Fahrzeug für normalen Menschen überhaupt noch beherrschbar machen. Das ist ja das, wofür die Doppel ja eigentlich steht. 200 PS in einem Supersportler so zu bewegen, wie wenn man selber der Superheld ist, und gar nicht mitzukriegen, wie viel das Motorrad eigentlich für einen erledigt. Das ist was, wo BMW in Summe stark ist. Das ist bei BMW M auch nicht anders.
Stichwort Bevormundung führt uns zum nächsten Thema. Vielleicht gerade, weil wir ja schon über E-Antriebe eingestiegen sind. Die EU hat ja das Verbrenner aus bekannt gegeben, obwohl wir da ja fast ausschließlich über vier Räder reden. In Österreich haben sie schon mal die zwei Räder mit ins Gespräch gebracht. Wir wissen ja auch aus der Zusammenarbeit, dass BMW stark mit dem Thema E-Fuels beschäftigt ist. Wasserstoff ist jetzt aufgetaucht. Kawasaki hat einen Prototypen vorgestellt, was sie mit Wasserstoff verbrennen. Auch hier wird uns natürlich stark interessieren, wo die Reise hingeht, jetzt als von BMW als Hersteller, aber auch was technisch einfach schon möglich ist.
Ja, also auch wenn es keine Gesetze gibt, die die CO2-Flotte von Motorrädern reglementiert, arbeiten wir natürlich dran, unseren CO2-Ausstoß zu reduzieren. Und unsere Motorräder gelten ja auch historisch als sparsam im Vergleich zum Wettbewerb. Das heißt, auf der verbrennungsmotorischen Seite hat die Entwicklung nicht aufgehört. Unsere Antriebe werden weiterhin die effizientesten sein. Zum Thema Elektromobilität haben wir vorher schon gesprochen, sehe ich die Zukunft vor allem im urbanen Bereich. Die anderen beiden Themen, E-Fuels und Wasserstoff, da habe ich eine ziemlich pragmatische Ansicht dazu. E-Fuels ist nichts, wo wir als Hersteller groß technologisch gefordert sind. Wir werden sicherstellen, dass unsere Motoren mit E-Fuels funktionieren. Punkt. So einfach ist die Messe auf der Seite, und vor allem dann ist E-Fuels vor allem eine Lösung für die Flotte. Und Wasserstoff sehe ich im Motorradbereich kritisch, weil die volumetrische Energiedichte von Wasserstoff natürlich noch schlechter ist als die von einer Batterie, und deshalb ein Wasserstoffmotorrad mit vernünftiger Reichweite halt ziemlich groß und ausufernd sein wird.
Das muss aber irgendwo ja die Politik mitspielen. BMW war ja immer stark aktiv auch in ACIM, also auf europäischer Ebene, Lobbyarbeit gemacht. Da gehe ich mal davon aus, so wie du das jetzt schilderst, das Zukunftsmodell, da wird sich nicht viel ändern.
Na, wir sind in der ACIM vertreten, wir haben da auch eine führende Rolle da drinnen, wir schätzen die Plattform und wir werden uns dafür einsetzen, dass die Freiheit auf zwei Rädern nicht mehr eingeschränkt wird, als sie eingeschränkt werden muss.
Wieder ein gutes Stichwort, weil als nächstes hätten wir die Freiheit auf zwei Rädern, wird ja auch oft von Kommunen, Landkreisen und so weiter mehr und mehr eingeschränkt, weil das Lärmthema so hochkocht. Da gab es ja auch in der Vergangenheit, wir haben das ja beim Motorrad auch gemacht, Lärmmessungen, dass die Motorräder eigentlich immer wieder mal ein bisschen lauter geworden sind. Da zählte die letzte GS, die 1250, auch dazu. Wie ist denn da die Haltung, wie ist da die Entwicklung, was Klappensteuerung angeht? Wir hatten schon die Sportler erwähnt, da ist Klappensteuerung ja doch auch ein Thema, was da die Leistungsfreigabe angeht. BMW, Auto hatte genug Diskussionen schon mit der DUH und so weiter. Also das ist für mich ja irgendwie immer so ein Themenblock, wo man sagt, oh je, da droht viel Ungemach im Motorradbereich. Wie reagiert man da als Hersteller drauf?
Also erstens einmal ist es mir wichtig zu betonen, dass wir uns an alle geltenden Regeln halten und das auch das oberste Credo ist in dem, was wir entwickeln. Und ich kann durchaus nachvollziehen oder sehr stark nachvollziehen, dass Anrainer und Leute, die nicht am Motorrad sitzen, sich belästigt fühlen vom Lärm. Deshalb sind auch wir daran interessiert, unsere Motorräder verträglich zu machen. Und es ist ja ein Unterschied. Ich will ja für den Fahrer ein entsprechendes emotionales Erlebnis generieren. Da geht es auch nicht nur um die Lautstärke, sondern da geht es vor allem auch um die Klangfarbe, um den Charakter, um das, was einem das Motorrad an Feedback gibt. Auch unsere Klappensteuerung, die du angesprochen hast, die machen wir ja nicht nur um an einer Stelle laut zu sein und an einer anderen Stelle leise zu sein, sondern da geht es auch sehr viel um Motorcharakteristik, um Ansprechverhalten. Also das ist ein integraler Teil des ganzen Gaswechsels und insofern auch, das hat schon mehr Vorteile und mehr Spielraum als rein den Lärm. Aber um deine Frage zu beantworten, ein gewisser Klang gehört zum Motorradfahren dazu. Uns geht es darum, den Klang so attraktiv wie möglich für den Kunden zu machen und so wenig belästigend wie möglich für die Umwelt. Ich glaube, dann tun wir auch einen entsprechenden Teil dafür, dass die Freiheit auf zwei Rädern länger Bestand hat.
Ist es eigentlich erwartbar oder es ist ja quasi erwartbar, dass da auch die Regeln ein bisschen enger gesteckt werden? Große Herausforderung an die Ingenieure, die Perspektive, was den Verbrenner angeht, ist nun mal mechanisch sehr aufwendig, was die Lärmentwicklung angeht. Kann man da schon was sagen? Wo jetzt die Ansätze sind, das ist ja nicht immer der Auspuff per se, der den Lärm verursacht.
Also, wenn ich deine Frage richtig verstanden habe, ich kann die auch nicht voraus über einen gewissen Zeitraum hinaus, wo sich die Gesetzgebung hin entwickelt. Auf der anderen Seite schätzen wir Wettbewerb. Das ist wie ein bisschen im Motorsport. Wenn sie die Regeln ändern, sind die Regeln für alle gleich und man streckt sich nach der Decke und so entstehen auch Sieger und Verlierer. Also, das sehen wir durchaus sportlich, wenn es neue Anforderungen gibt. Und über unsere Arbeit, über ATSEM und auch über andere Institutionen schauen wir natürlich drauf, dass die Regeln in einem Rahmen entwickelt werden, der ein Leben für die Industrie, als auch für alle, die damit oder daran beteiligt sind, passen.
Man kann an der Stelle natürlich auch immer noch an die Motorradfahrer appellieren, sind ja unsere Zuhörer, unsere Leser, dass die natürlich auch ihren Teil dazu beitragen, mit dem Gerät vernünftig umzugehen.
Das ist ein großer Teil, das natürlich, haben wir jetzt nicht erwähnt, aber das außerhalb meines Einflusses liegt, aber ja. Es liegt natürlich sehr viel an dem Fahrer, wie ich durch ein Ortsgebiet durchfahre oder was ich an meinem Motorrad schraube.
Genau. Gut, hacken wir das Thema ab und freuen uns auf Garmisch, weil es ja auch so eine Entscheidung von dir jetzt war, wieder von Berlin nach Garmisch zu gehen. Heiß diskutiertes Thema in der BMW-Community und darüber hinaus natürlich. Wie kamst du der Entscheidung? Was macht Garmisch so besonders?
Ja, das kann ich gar nicht so beurteilen, weil ich war noch nie bei einem Motorrad-Days. Ich kenne Garmisch natürlich und ich fahre regelmäßig dran vorbei. Ich lebe in Salzburg. Ich habe nur zwei Beobachtungen gemacht. Zum einen, dass wir mir sehr viele Leute ab dem Zeitpunkt, wo ich Motorradchef geworden bin, als erstes Thema nahegelegt haben, die Motorrad-Days-Location-Entscheidung zu überdenken. Da haben wir schon gedacht, okay, das scheint sehr vielen sehr wichtig zu sein.
Ja, offensichtlich.
Und dann habe ich mir auch erklären lassen, warum man das ursprünglich nach Berlin verlagert hat. Und ich habe den Gedanken verstanden, dass man sagt, zum 100-jährigen Jubiläum der Marke geht man an den Standort des Werks, also quasi in den Ursprung und hält dort eine Veranstaltung. Mhm. Ob man unbedingt dafür die Motorrad-Days verlagern hat müssen oder ob das nicht auch was zusätzlich hätte sein können, da kann man jetzt streiten, aber ich bin halt für mich zu dem Schluss gekommen, dass vor allem auch im Jahr der GS, 2024 ist das Jahr der GS, wir nicht in einer Großstadt unser Festival machen werden. Und dann habe ich einfach meine Leute nach Garmisch geschickt und habe gesagt, jetzt redet jetzt nochmal mit denen, ob die nicht auch Lust drauf hätten, das wieder aufleben zu lassen. Und dann sind wir uns relativ schnell einig geworden und die Resonanz, die ich so mitkriege, sagt mir, dass wir da ganz richtig liegen. Freue mich auf meinen ersten Motorrad-Days in Garmisch.
Ja, schauen wir mal. Also ja, Berlin war ja aber auch immer so das Thema, dass das Stadt und so jetzt mit den neuen Mobilitätsthemen natürlich viel mehr zu tun hätte. Aber nachdem wir jetzt auch hier Korrekturen bei den E-Antrieben haben und so, wäre das der logische Schritt oder eine weitere Erklärung für die Verlagerung von Berlin wieder raus.
Ja, und übrigens, ist sogar unsere eigenen Mitarbeiter in Berlin. Ich habe mir ja vorher die ganze Belegschaft hingestellt und habe denen gesagt, ich weiß noch nicht, wo wir hingehen, aber ich weiß, wo wir nicht hingehen. Das war im Dezember ungefähr. Okay. Die haben das gut gefunden. Die haben gesagt, ja, hat's recht, wir haben unser Jubiläum gehabt, das war eine schöne Party, aber uns wäre recht, wenn wir wieder Richtung Alpen gehen, dorthin, wo man einen Motorradausflug macht. Man macht einen Ausflug nicht in eine Stadt hinein, sondern wahrscheinlich eher in die Berge. Mhm. War für alle schlüssig. Gab ganz wenig Leute, die irgendwie gesagt haben, das wäre keine gute Idee.
Ich denke, die nächsten Wochen und Monate werden dann spannend in der Entwicklung von Garmisch jetzt. Und auch die Reaktionen darauf sind ja schon mal durchweg positiv. Also ich habe jetzt keine großen Kritiker gehört, die gerne in Berlin geblieben wären.
Ja. Also alles hat seine Zeit, alles hat seinen Grund. Ich will Berlin nicht schlecht reden, das war sicher eine gute Party und die Idee, das Überleben dort zu feiern, war richtig. Ob man dafür was anderes hätte abpreisen müssen, das sei dahingestellt.
Mhm. Apropos Paradigmenwechsel jetzt. Edgar Heinrich war ja schon auch der prägende Designer in den letzten Jahren. Ich glaube, man sieht das jetzt an den neuen Motorrädern ganz, ganz deutlich. Aber der gute Edgar ist jetzt auch in Ruhestand gegangen. Wie wird es weitergehen, designtechnisch? Wir hätten uns ja gerne jetzt mit dem neuen Designer auch getroffen, hätten das zusammen eigentlich diskutieren können. Aber ich denke, ihr seid ja da intensiv im Austausch, wo es da hingehen kann.
Was wir sicher fortsetzen werden, ist die Stärke, finde ich, oder eine der ganz großen Stärken vom Motorrad, nämlich die BMW-Motorrad, nämlich die Vielfalt. Ich glaube, es gibt keinen zweiten Hersteller, der so ein breites Angebot hat an Segmenten, aber auch an Designs und das alles unter einer Marke glaubwürdig bringen kann. Wir glauben an diese Vielfalt und auch die Vielfalt in der Designsprache. Und das ist etwas, was der Alexander Buchan als Nachfolger sicher so fortsetzen wird. Und da habe ich überhaupt keine Zweifel oder Angst, dass das auch nach dem Abgang von Edgar Heinrich einen Knick erleiden wird.
Zur Vielfalt kommen wir mit Sicherheit noch, was das Portfolio angeht. Bei dem Design möchte ich jetzt doch noch mal ein bisschen bleiben. Gerade was jetzt eine F900 GS angeht oder jetzt auch die R1300 GS. Insgesamt merkt man einfach, es ist sportlicher geworden. Es ist alles auch ein bisschen symmetrischer geworden, dynamischer, leichter von der Sprache her. Da gehe ich jetzt mal davon aus, das wird sich so fortsetzen oder fürchtet ihr die große Zurückhaltung jetzt bei den GS-Fans, die ja
sich
mit dem neuen Design auseinandersetzen müssen?
Na, gar nicht. Also ich glaube, keiner hat Schwierigkeiten mit einem leichteren Motorrad. Und das, was ich vorher gesagt habe, was zur Attraktivität deines Produkts beiträgt, ist beim Motorrad vor allem das Thema Gewicht. Und das ist auch eins der Themen, das unsere Motorräder jetzt immer auch so auf den Markt bringen und die 900er GS ist ja ein perfektes Beispiel dafür. Mir fällt jetzt die genaue Zahl nicht an. Ich glaube, es sind 14 Kilo, die wir jetzt durch eine Modellüberarbeitung eingespart haben. 14 Kilo ist eine Welt. Und das sieht man auch. Das Motorrad schaut auch komplett anders aus. Und sportlich sein, drahtig sein, glaube ich, ist auch ein Attribut, das niemand schadet, ob das Produkte sind oder Menschen. Das ist total zeitlos und attraktiv. Und ja, unsere Modelle wären sportlicher. Heißt aber nicht, dass wir Kunden ausschließen, weil man kann Vielseitigkeit und mehr Alltagsnutzen überall dazu bauen. Aber in der Basis, diese grundsportliche Ausrichtung, das werden wir weiterhin sehen und ich finde, das passt sehr, sehr gut zu BMW.
Schaut man sich jetzt mal die ersten Zulassungszahlen an seit dem Stapellauf der 1300er GS, scheint es ja zu bestätigen.
Ja, und vor allem, wenn man sich unser, wir nennen es Orderbook, also unseren Auftragseingang anschaut. Wir haben 8000 Bestellungen für ein Motorrad, das noch keiner gefahren ist. Mhm. Also zu dem Zeitpunkt, wo wir das eingeführt haben, haben schon 8000 Leute unterschrieben und gesagt, das brauche ich, weil wenn BMW eine neue GS bringt, dann gehen wir mal davon aus, dass das denn die Latte wieder höher legt und dass das ein ganz herausragendes Produkt wird. Das ist Das nennt man Markenstärke, da sind wir sehr stolz drauf. Und vor allem auf die GS, weil die GS ist natürlich unsere Ikone. Das ist damit, wo wir angefangen haben, ein ganz großer Player zu werden. Und das hegen wir und pflegen wir natürlich. Und das ist auch etwas, wo man uns gern kopiert und Gott sei Dank nicht erreicht.
Jetzt hat sie sich ja schon optisch stark verändert. Wie nervös wart ihr denn, ob der Markt das so annimmt? Weil es war doch eine sehr, sehr große Kontinuität da, von der 1200 zur 1250 und so weiter mit dem Shiftcam-Motor. Aber optisch hat sie sich nicht so wahnsinnig viel verändert. Jetzt ist es schon ein Paradigmenwechsel. Wie nervös macht einen sowas?
Gar nicht, weil alle diese Änderungen, die wir eingeführt haben, keinen dekorativen Charakter haben oder gar Modecharakter, sondern alles, was wir heute als große Änderung in der Optik bezeichnen, hat ja funktionale Gründe. Ob das Ergonomie ist, die Tanklinie, die heute anders ausgeprägt ist, damit man sie besser bewegen kann auf dem Motorrad, ob das Gewicht ist, dass man zum Beispiel auch auf dem Heckrahmen sieht, der heute Druckgussteil ist und hat Gewicht einspart zum Rohrrahmen. Das sind alles Dinge, die sind ja funktional begründet. Und wie zuerst gesagt, es hat ja keiner Problem mit einem zugänglicheren, leichteren Motorrad. Den müsste man ja erst finden. Er sagt, das ist mir jetzt aber zu leicht oder zu zugänglich.
Ja, war schon erwähnt, hat sich ja schon ganz gut angelassen bei der Vorbestellung, jetzt auch bei den ersten Zulassungen und so weiter. Es gibt aber ja doch das eine oder andere Motorrad im Portfolio, weil wir über Vielfältigkeit sprechen, das sich jetzt nicht so entwickelt, wahrscheinlich, wie man sich das vorgestellt hat. Vielleicht mal als Stichwort K1600. Sechszylinder, ein herausragender spezieller Motor, auch nicht so häufig, weil wenn man mal über den gesamten Motorradmarkt schaut. Wie geht's da weiter? Wird der weiter im Portfolio bleiben? Ist der in Frage gestellt? Wird sich da was ändern?
Also der Sechszylinder ist bei uns sehr speziell. Das ist wahrscheinlich einer der charakterstärksten Motoren, die jemals in einem Motorrad gefunden haben. Und er hat eine sehr starke Fan-Community. Also gibt's sehr viele Leute, die sich eine 1600er nach der anderen kaufen. Wir haben letztes Jahr, glaube ich, 6000 von diesem Bike verkauft. Von einem Motorrad, das in seiner Grundkonstruktion wahrscheinlich 10 Jahre größer, 10 Jahre alt ist. Das ist für mich ein Zeichen der Stärke. Also ich habe keinen Grund, ein Motorrad aus dem Portfolio zu nehmen, das so gefragt ist wie die 1600er. Klar ist die Fangemeinde eine kleinere. Das ist jetzt nicht zu vergleichen mit 60.000 GS, die wir verkaufen. Das ist der Faktor 10 dazwischen. Aber das Ding ist da. Es ist bestens in Schuss. Wir investieren das, was wir investieren müssen, um es attraktiv zu halten. Und wir werden das so lange laufen lassen, solange die Leute es gerne kaufen.
Mit dem Sechszylinder hat man ja schon ein richtiges Pfund. Eben haben wir ja schon angesprochen, ein sehr charakterstarker Motor, auch vom Format her. Dass sich da was in Richtung Sport entwickelt, sportlich, das Thema M können wir ja vielleicht an der Stelle schon mal anreißen. Alles, was ja sportlich schon da ist, die Vierzylinder sowieso, ist das M jetzt noch ein prägendes, was sich auch gut verkauft? Könnte man sich auch für einen Sechszylinder vorstellen oder nicht?
Grundsätzlich kann man sich das M auf vielen Modellen vorstellen und das hat nichts mit Vierzylindern zu tun. Auch bei BMW M in der MGMR gibt's, reduzieren wir nie das M auf Zylinderanzahl oder auf Segmente. Bei der 1600, da fehlt mir jetzt ein bisschen die Fantasie, weil das Fahrzeug schon eher Komfort ausgelegt ist und nicht diese Grundsportlichkeit in den Genen hat, die wir als Voraussetzung sehen würden, um ein M-Modell draufzusetzen. Aber wenn man sich anschaut, die Vierzylindermotoren oder Modelle haben alle diese Grundsportlichkeit drinnen, die dieses Potenzial bieten. Und die Frage, die du eigentlich stellst, ist, bleibt es bei den Vierzylindern? Und die Antwort ist nein. Also ich kann mir das vorstellen, dass wir in anderen Segmenten und auch mit anderen Motorkonzepten M-Modelle bringen, weil diese sportliche Überhöhung von einem bereits sportlichen in den Genen verankerten Grundcharakter, was ganz typisch BMW-mäßiges ist und auch bei PKW funktioniert, und ich kann mir das vorstellen, auch bis hin zu einer GS M-Modelle zu bringen, die und die Leserwahl, ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon drüber reden können, gibt dem ja auch recht, dass dieses Konzept der Überhöhung ein ganz tolles ist und zu BMW passt.
Ja, die Leserwahl ist ja das eine Indiz, das andere sind die Verkaufszahlen. Wenn man jetzt an eine M1000R denkt oder sonst irgendwie im Vergleich zur S,
ist dominant, das hat uns auch überrascht, dass wir mehr M-R verkaufen als S-R.
Da bin ich mal gespannt, wie eine M GS dann aussieht. Das wird ja immer gemunkelt, auch der kriegt noch einen größeren Motor, noch mehr Leistung. Was wird denn eine M, was macht denn eine M dann aus? Bei den Vierzylindern ist es klar, das ist immer noch mal der Superbike-Motor, wie er einfach offen funktioniert. Noch sportlicher, Winglets etc., die Sprache bei der GS. Finde ich spannend, sich das vorzustellen.
Naja, also, ja, es ist sehr spannend und wir sind gerade dabei, das auszugestalten. Also bringe ich mich auch selber sehr stark ein. Wenn man so ein bisschen zurückschaut, wofür die GS steht, dann findet man da sehr viel Rennsport abseits der Straße. Und deshalb ist für mich auch klar, wie sich eine MGS der Zukunft gestalten wird.
Also geht mehr Richtung Rallye als die große Namibia-Tour oder so.
Davon würde ich ausgehen.
Okay. Sehr gut. Gut, wir waren ja mal so ein bisschen beim Portfolio. Was sich sicher kritisch im Portfolio macht, ist der ganz große Boxer, die R18. War ja mit viel Hoffnung gestartet, glaube ich, vor allen Dingen Übersee, war ein Riesenthema, USA-Markt, der Cruiser-Markt, dort dem Bar and Shields ein bisschen das Wasser abzugraben. Das scheint sich ja jetzt auch nach den Jahren, die es den Motor jetzt gibt oder die dieses Fahrzeug gibt, in verschiedenen Konfigurationen jetzt nicht so zu bewahrheiten. Wie geht BMW mit dem Thema um, mit der R18?
Also erstmal das Thema R18, ich habe sehr großen Respekt vor der Entscheidung, die da lang, lang vor meiner Zeit und auch vor der von Markus Schramm getroffen wurde, noch einmal so einen großen, luftgekühlten Boxer aufzulegen. Also war schon ein sehr, sehr mutiger Schritt. Und was man dann aus dem Motorrad gemacht hat, war ein Versuch, klarerweise Kunden einzufangen, die typischerweise eine andere Marke fahren. Und da sind wir ja durchaus selbstkritisch, aber jetzt könnte man sagen, man verfällt in eine Lethargie oder man bereut oder man zerredet was. So unzufrieden sind wir mit dem Verkaufserfolg der R18 nicht. Die ist ein sehr gutes Motorrad, das sieht auch scharf aus. Was sie vielleicht nicht ist auf den ersten Blick, ist eine typische BMW. Mhm. Und so nach dem Motto Stärken, Stärken ist die Herangehensweise, werden wir in Kürze etwas präsentieren, das einen Versuch macht, diesen Motor, diesen typische, wahrscheinlich das typischste Insignium, das BMW-Motorrad hat, nämlich diesen großen Boxer, in ein BMW-typischeres Motorrad einzubauen. Wir werden da ein Concept-Bike präsentieren, heuer auf unserer Plattform Concorso d'Eleganza auf der Villa d'Este in Comasee. Und auf das könnt ihr euch schon einmal freuen. Und es wird auch für uns ein bisschen ein Test werden, ob man aus dem Motor nicht noch ganz was anderes machen könnte. Und da rede ich nicht davon, was anders schlecht zu reden, sondern oder abzuschalten, sondern als Ergänzung.
Eine typischere BMW als eine GS gibt es ja nicht, aber so einen Riesenboxer kann ich mir schwer vorstellen.
Naja, also da braucht man jetzt schon ein bisschen Fantasie. Das würde jetzt aber auch zu weit gehen. Aber wenn man so in die Customizing-Szene schaut, was da so aufgebaut wird rund um luftgekühlte BMW-Motoren, da findet man schon ganz typische Ergonomien, ganz typische Insignien, ob das Tanks sind, Sattelformen, die ein Motorrad von 100 Meter als BMW erkennbar machen und keine GS sind. So, und in die Richtung denkt man.
Ah, da sind wir ja schon perfekt beim nächsten Thema, bei der 9T-Reihe. Als es noch die R9T war, gab es ja dann auch ein GS-Modell, ne, so ein bisschen retro in die 80er rein. Im Moment sehen wir die Roadster, die Coffee Racer. Wie groß stehen denn die Chancen, dass das Portfolio noch weiter ausgeweitet wird?
Ja, also damit kannst du jetzt auch fix rechnen, dass es nicht bei den zwei kürzlich präsentierten Varianten bleiben wird. Die R90 ist übrigens eine der erfolgreichsten Geschichten vom BMW Motorrad überhaupt, weil eigentlich hat das Motorrad gestartet mit, wir haben einen Motor, dessen Motorrad bald ausläuft, kann man nicht aus dem Motor noch was machen? Und dann haben sie überlegt, was ist ein typisch BMW? Und daraus ist die A90 entstanden und wir haben uns vom Verkaufserfolg ungefähr um den Faktor 10 verschätzt. Also was wir geglaubt haben, was davon absetzbar ist und was wir später verkauft haben. Mhm. Das ist ja eines der Gründe, einer der Gründe, warum ich sage, wir müssen unsere Stärken stärken. Und solange wir typisch und authentisch BMW sind in unserem Produktportfolio, haben wir noch viel mehr Chancen als reine Segmentableitungen und Volumentheorien uns beschreiben. Mhm. Und die, die erste Generation R90 war damit oder dafür grandios. Was wir jetzt mit der R12 machen, ist einfach das nochmal weiterdenken, mit der Basis R12 nochmal ein Stück zugänglicher machen, auch von der Sitzhöhe und so weiter. Trotzdem, dass diese Stärke A90, die jetzt R12-90 heißt, nicht wegzulassen und dass wir dann noch weitere Derivate bringen werden, auch fürs Gelände, also davon kannst du ausgehen.
Fürs Gelände ist ja ein tolles Stichwort, weil viele wünschen sich ja jetzt, nachdem der 1300er Motor, sagen wir mal salopp, nach oben hin abhaut, auch was Leistung und so weiter angeht, die F900 GS, aber dann doch halt mit dem rein Zweizylinder, nicht das ist für was BMW-Fans, wo denen ihr Herz für schlägt. Also ist irgendwo eine Lücke da dazwischen. Also quasi
eine. Du liegst schon nicht so falsch.
Ja, eine mittlere GS. Kann man die sich auch mit Kardan vorstellen?
Kann man sie vorstellen.
Okay. Ich freue mich ja schon so drauf, wenn wir mal durch die Hallen gehen, wo die Modelle der nächsten Zeit stehen. Auch wenn wir hier dann natürlich nicht drüber sprechen.
Machen wir sehr gerne.
Aber das wird dann natürlich spannend, klar. Jetzt haben wir so ein bisschen das Thema nach oben, das dazwischen. Jetzt unten ist ein Thema. War immer ein Thema. Ich hatte ja mit Markus Schramm, kann ich mich auch noch erinnern, auf der EICMA das erste Interview geführt überhaupt, als er dann neu im Amt war. Und da war ein richtiger Boom da, was die 125er angeht. Er hat dann kategorisch ausgeschlossen, dass BMW jemals 125er baut. Wie kategorisch ist denn das nach 4 Jahren?
Kategorisch ausschließen tue ich gar nichts. Wir sind mit unseren 310er Modellen, unseren aktuellen, sehr zufrieden. Es verkauft sich sehr gut. Auch die Qualität, die unser Kooperationspartner TVS da produziert, ist top und es sind glaubwürdige BMW-Produkte. Wir schauen uns das Portfolio regelmäßig an, ob wir unter den 310ern noch was bringen oder auch zwischen 310 und 900 noch was bringen, ist bei uns momentan in Prüfung und da würde ich gar nichts kategorisch ausschließen. Alles, was ein Kunden findet, können wir angehen.
Ist ja auch große Bewegung, gerade im Markt, wenn man jetzt die Mitbewerber anschaut, da geht ganz viel. Ja. Gerade über den 310ern und unterhalb der 800er, 900er.
Ja, da sind wir dran.
Okay. Ja, ich weiß, es ist immer das gleiche Spiel. Wir müssen es fragen, ja, und erwarten gut. Nicht mal eine Antwort.
Kein Problem. Ich sage immer das, was ich mir sagen traue.
Ja, sehr gut. Ja, was natürlich die BMW-Community bewegt, das kommt bei uns immer an, dann beim Motorrad. Gerade jetzt auch im Umfeld vom Dauertester. Wir hatten ja gerade erst die S1000 Doppel-R zerlegt nach 50.000 Kilometern und so weiter. Ist das Qualitätsthema. Wir hatten jetzt ein paar Sachen erlebt. Am Anfang war ja der Doppel-R-Motor nicht ganz so standhaft. Sagen wir mal 2010, als sie kam. Es gab jetzt auch schon ein paar Ungereimtheiten um die neue GS, Starterrelais, Pleuel und so weiter. Hat BMW ein Qualitätsproblem, eine Qualitätssicherung?
Also erstens einmal steht BMW für die allerhöchstmögliche Qualität und das wird so bleiben. Und wenn wir da Abweichungen haben, dann reagieren wir. Qualität und Innovation birgt natürlich einen leichten Konflikt. Wenn ich halt sage, ich mache immer das Gleiche und werde ihn produzieren, auch mit meinen Lieferanten, auf dem gleichen technischen Stand, immer effizienter, immer besser, habe ich keine Qualitätsprobleme. Ab dem Zeitpunkt, wo ich sage, ich will aber mich weiterentwickeln, ich will Innovation in die Produkte reinkriegen, gehe ich natürlich Risiken ein. Und dieses Ausbalancieren dieses Konflikts ist die hohe Kunst des Entwicklens. Damit sind wir bei PKW konfrontiert, aber auch bei Motorrad. Und selbstverständlich sind wir nicht damit glücklich, wenn in einer Markteinführung von einer neuen GS uns technische Aktionen entgegenkommen, wo wir dann den Kunden in die Werkstatt zurückholen müssen und ihm Teile austauschen. Es spricht aber auch ein Stück weit für uns, weil, und das kann ich sagen, in der Motorradszene wir da schon Benchmark sind in der Genauigkeit und in der Stringenz, in der wir dann reagieren. Also wenn wir zum Beispiel jetzt die Pleuel-Verschraubungsthematik an den GS-Motoren gefunden haben, wir waren in der Lage, das innerhalb kürzester Zeit auf 54 Motorräder weltweit einzugrenzen von 15.000, die dann schon draußen waren. Und dann haben wir genau diese 54 reingeholt und haben Motoren gewechselt. Das ist etwas, ist natürlich für die 54 Leute ist das schmerzhaft. Auf der anderen Seite kann ich ja sagen, ist es eine Versicherung, dass man bei uns sowohl das innovativste Produkt, das es gibt, kauft, als auch das qualitativ Beste. Und manchmal müssen wir halt ein zweites Mal hinlangen oder die Motorräder nochmal in die Werkstatt holen, aber das ist der Trade-off, den wir eingehen. Und wir hören natürlich an der Stelle nicht auf, uns zu optimieren. Weil das ist vor allem für uns eine kostenmäßige Belastung neben der Kundenverärgerung, die wir generieren.
Verstärkt ist der Druck eigentlich auch, heute hochkomplexe Technologie auch schnell zu entwickeln, schnell in den Markt zu bringen. Macht man dafür Kompromisse, auch was dann letztendlich das fertige Produkt angeht, wenn es das erste Mal in den Markt kommt?
Nicht wirklich. Neue Produkte werden nach Prozessen entwickelt und da gibt es ziemlich strikte Vorgaben, wie ein Produkt konzeptioniert, konstruiert, industrialisiert und dann abgesichert und erprobt wird. Und das hat einen Vorlauf und der dauert x Jahre und den ändern wir auch nicht, wenn wir sagen, wir würden gerne ein halbes Jahr früher kommen. Also so darf man sich das nicht vorstellen. Mhm. Wenn wir heute sagen, wir entwickeln ein neues Motorrad, dann wissen wir, dass der Zeitpunkt in x Jahren genau der sein wird, wo wir das auf den Markt bringen, weil dann die Absicherung erledigt ist und dann wir wissen, dass die Fahrzeuge funktionieren. Also dass dann einer hergeht und sagt, das verlagern wir nach vorn, weil irgendein Wettbewerber am Markt kommt oder so, das machen wir nicht, das ging ja auch gar nicht, weil die ganze Industrialisierungsmaschine, unsere Lieferanten, die dahinter ihre Werkzeuge machen, ihre Fabriken aufbauen, ihre Logistikketten aufstellen, halt auch einen Takt brauchen. Mhm. Also der Gedanke, dass man mit dem Zeitpunkt der Markteinführung schiebt bezüglich Druck wegen Innovationen oder so, das ginge gar nicht, selbst wenn man es wollte.
Jetzt stellt sich der Laie das ja so vor, dass ihr in München das am besten im Griff habt. Aber ihr habt ja jetzt auch Überseepartner, intensive Zusammenarbeit mit Longxin in China, mit TVS, haben wir schon erwähnt, in Indien. 310er sind ja auch nicht so gut angelaufen erstmal. Da gab es ja den Sand im Getriebe, wenn man so sagen darf. Wie intensiv ist jetzt der Austausch für einen BMW-Motorradchef Welt mit den Partnern in China und in Indien?
Also erstens einmal sind die Zeiten, wo aus Asien und China im Speziellen schlechte Qualität geliefert wird, ist ja lang vorbei. Mit der Qualität von Longjin und auch von TVS sind wir sehr zufrieden. Zu mir hat jetzt einmal auf einer Presseveranstaltung gesagt, der CE02 schaut aus, wie wenn es der Rolls-Royce unter den Motorrädern wäre, von der Verarbeitung, von der Güte, wenn man Schweißnähte anschaut. Das ist top gemacht. Also da gibt es keinen qualitativen Unterschied und auch die Maßstäbe, die wir ansetzen, ob was aus dem Werk raus darf oder nicht, sind bei unserem Kooperationspartner die exakt selben wie in Berlin. Mhm. Also da gibt es nur einen BMW-Standard, wo BMW draufsteht, ist BMW drin. Und wir pflegen unsere Partnerschaften und ich möchte nicht ausschließen, dass wir auch bei diesen Partnerschaften noch weitere Produkte beauftragen und auch mit diesen Partnern noch weiter wachsen werden.
Interessant ist ja, wenn man jetzt aufmerksam über die letzten Messen gegangen ist, BMW war nicht da, aber die Partner waren da, dann hat man hier und da schon mal das Gefühl gehabt, die wollen euch links außen überholen. Also die kleine GS, die wir da gesehen haben beispielsweise, von eurem Partner, also Voge, die als Voge auftauchte, hat einen schon verwundert. Und so, wenn man so ein paar Insider gehört hat, war da keine große Begeisterung da. Wie vermittelt man das dem Partner?
Na, das ist vielleicht ein falscher Eindruck, der ermittelt wurde. Ich meine, ich habe vorher schon gesagt, vor allem die GS ist natürlich etwas, wo man uns gern imitiert und Gott sei Dank nicht erreicht. Das kann man gar nicht. Das will man auch gar nicht vermeiden. Also wir wollen ja auch, dass unsere Partner wirtschaftlich erfolgreich sind und dass die ein GS-ähnliches Motorrad bringen.
Aber doch nicht auf eure Kosten.
Nein, das war auch nicht auf unsere Kosten. Also das war auch nicht überraschend. Also das hat vielleicht so gewirkt. Mhm. Und durch unsere Abwesenheit auf der Messe hat sich vielleicht dieser Eindruck noch bestätigt. Das ist vielleicht in der Wirkung anders rübergekommen, als es gedacht ist. Aber es gibt da keine Überraschungen in so einer Zusammenarbeit. Und auch dieses Fahrzeug war uns bekannt, dass es kommen wird und wir haben gesagt, das ist für uns okay. Mhm.
TVS drängt auch auf den europäischen Markt. Wir merken das an den Aktivitäten TVS uns gegenüber. Also gehen einen Schritt auf die Presse zu, zeigen uns die schöne neue Zukunft, die aus Indien kommt. Beispielsweise gerade in dem Segment, was wir vorher angesprochen haben, zwischen der 310 und größer. Ist es jetzt dann vorstellbar, dass ein TVS-Produkt plötzlich ein Propeller in weiß-blau hat?
Nein, aber wenn sich ein Partner weiterentwickelt und Segmente für sich erschließt, kann man ja auch daran denken, dass wir uns in Kooperation genau in diese Segmente auch aufmachen. Also das ist ja nichts, wo man sich gegenseitig blockiert. Wir sind ja in anderen Kundengruppen auch unterwegs. Die Ausstattung unserer Fahrzeuge ist eine andere. Und deshalb, wir fischen da nicht im gleichen Teich.
Gut, schauen wir mal, das werden wir ja dann rausfinden. Ja. machen wir mal einen Wechsel, kommen wir mal zum Thema Motorsport. Ist ja auch ein ganz spannendes jetzt zum jetzigen Zeitpunkt. Die Superbike-WM ist gestartet mit beachtlichem Schritt nach vorne bei BMW, was die Ergebnisse angeht. Rassatu Oğlu hat ja das gleich im Vlog eingeschlagen, schon in den Trainings. Podestplatzierung im Sprintrennen, dann ist ihm der Motor hochgegangen. Wo soll's hingehen? Irgendwann hieß es mal, 2025 müssen wir Weltmeister sein. Lässt sich das so halten? Ist das das ausgegebene Ziel?
Also erstens einmal bin ich ein sehr starker Verfechter von Motorsport, vor allem für die Marke BMW und BMW M. Ich habe bei BMW M ja auch die Zusammenführung der Motorsportabteilung mit der M GmbH wieder gemacht, so wie die M GmbH ursprünglich gegründet wurde. Und es ist unumstritten, dass Motorsport, gut gemachter Motorsport, einen Beitrag zur Markenstärke und einen Beitrag zur Begeisterung in der Community liefert. Und von dem her kannst du davon ausgehen, dass wir bei Motorrad auch weiterhin Motorsport machen werden. Wir haben
auch auf Weltniveau.
Also auch auf Weltniveau. Natürlich schauen wir uns ganz genau an, wie sich die Superbike entwickelt als Format, ob das für uns das Richtige ist. Und das kannst du von der Streckenauswahl, vom Kalender, also auch vom Feld und von der Technologie. Wir haben da ein großes Augenmerk drauf, auch die Entscheidung zu fällen, wird das das Einzige bleiben, mit der WEC vielleicht noch und der IDM, oder machen wir auch noch andere Formate auf für BMW? Und wir werden in Kürze auch auf der organisatorischen Seite Änderungen bei uns im Motorsport vornehmen, um uns darauf vorzubereiten. Das wird jetzt noch keine Entscheidung vorwegnehmen für die eine oder für die andere Serie. Aber dass es nicht bei WSBK allein bleiben wird, oder dass wir uns zumindest das ganz genau anschauen, ob es da nicht noch was anderes gibt, davon kannst du ausgehen.
Also wenn ich denke, ihr beherrscht die TT, gut, IDM ist jetzt der Titel weg, hat Honda errungen, aber das war ein Seriensieg eigentlich für BMW. British Superbike, überall BMW aktiv. Das Einzige, was fehlt, ist MotoGP. Also dann nehme ich an, wir reden hier über MotoGP.
Ja, könnte sein. Ich meine, BMW M ist seit Jahren der Fahrzeugpartner von der MotoGP. Ich war auf sämtlichen Rennen als BMW M-Chef. Ich kenne die Leute und wir sind auch eine präsente Marke. Dass sich das anbieten würde, ist klar. Das muss natürlich für uns Sinn machen. Und deshalb schauen wir uns das ganz genau an. Und ich würde da nichts ausschließen.
Wow, okay. Wie kann man eigentlich ein Interview besser abschließen als mit so einer Perspektive? BMW, MotoGP
ist ja, mal nicht ausgeschlossen. Das hast du jetzt gesagt.
Du hast es nicht ausgeschlossen. Und du hast gesagt, das sportliche Engagement kann man weiter ausweiten. Das andere wäre dann Motocross, weil Ducati und Triumph das gerade betreiben.
Ja, das andere ist Motocross, klar. Aber dann gibt es auch im Offroad-Bereich auch Formate, für die wir schon mal gestanden sind.
Gut, dann reden wir über Dakar.
Ja, oder ähnliches. Also ich will nur sagen, dass das Motorsport für uns eine Rolle spielt und dass wir uns anschauen, wo wir noch außer der WSBK antreten werden.
Super spannend. Wir schauen ganz genau hin, werden das verfolgen. Ich freue mich, dass es schon so geklappt hat zum Auftakt, so einen intensiven Austausch, vertrauensvolles Gespräch und freue mich auf die weiteren Termine, die wir zusammen haben werden. Vielen, vielen Dank für die Zeit.
Ja, sehr gerne auch für das Gespräch. Wir sind ja unter uns, kann man ruhig offen reden und bist jederzeit willkommen. Und wenn du das nächste Mal kommst, gehen wir Designführung machen und ein paar Motorräder anschauen.
Freue mich drauf. München ist nicht so weit weg, ihr müsst nur anrufen.
Okay. Danke, Uwe.
Dankeschön. Danke. Vielen Dank.
Und damit beenden wir unsere erste Sonderfolge. In dieser sprach unser Chefredakteur Uwe Seitz mit Markus Flasch, der am 1. November 2023 die Leitung bei BMW Motorrad übernommen hat. Ich bin euer Host Ferdinand Heinrich Steige und hoffe, ihr fandet das Gespräch genauso spannend wie ich. Für die Freunde des gedruckten Wortes verweise ich an dieser Stelle auch gerne nochmal auf Motorrad Ausgabe 7 2024 und das Motorrad BMW Spezial 1 2024. Wir hören uns dann in der nächsten regulären Folge unseres Podcasts. Bis dann, ciao!